Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber und mir in Parkstein zugeschaltet ist der Dr. Stefan Bauer. Hallo Herr Dr. Bauer, willkommen im Podcast.
Hallo Herr Weber.
Sie sind ja ein gern gesehener Gast hier im Podcast, weil Sie immer so gut erklären können. Heute geht es nicht um Ihr Leib- und Magenthema Wellpappe, sondern wir sprechen heute über Oberflächen. Was verbindet Sie denn jetzt mit Oberflächen?
Also Software-Oberflächen finde ich sehr, sehr spannend. Einfach deswegen, weil ich glaube, dass sie in der Marketingsprache ausgedrückt der Moment of Truth sind. Mhm. Das heißt, wenn Sie heute einen Kunden kennenlernen und mit ihnen einen Design-Workshop machen, dann gehen Sie sofort, sage ich mal, in eine konkrete und spannende Diskussion. Beginnt die Auswahl, sage ich mal, mit der Prüfung von Erfahrungen, mit Referenzen, mit der Softwarearchitektur, dann ist das wohl eher theoretisch wichtig, aber doch eher theoretisch. Wenn Sie auf die Oberflächen kommen, wenn Sie die Oberflächen zeigen, dann haben Sie die volle Aufmerksamkeit der Anwender und letztendlich entscheidet sich dann auch, ob man zusammenfindet in Bezug auf ein Projekt. Das ist ganz, ganz wichtig, hängt das an den Oberflächen, wenn es um Softwareprojekte geht.
Hat sich das verändert?
Mit Sicherheit, weil natürlich auch die Anwender mehr verstehen, was die Oberflächen betrifft. Sie haben einen Eindruck, wie es sein kann, weil sie auch persönlich in der Freizeit in anderen Applikationen eben Software benutzen und sich natürlich an denen orientieren, die ihnen leicht fallen, die aus ihrer Sicht klar sind. Obwohl natürlich hier manchmal nicht sehr fair miteinander verglichen wird, weil der Funktionsreichtum ja oft nicht vergleichbar ist.
Wie hat sich Vitron in dem Bereich Softwareoberflächen verändern müssen vielleicht auch?
Ja, also wir haben natürlich schon jetzt 3-4 Jahrzehnte an Softwareentwicklung in Vitron. Wir kommen ja aus der Ecke, sage ich mal, proprietärer Software, von Softwareprodukten der Firma Digital, die dann abgelöst wurden durch die, sagen wir mal, Stärke von Microsoft Ende der 90er Jahre.
Auch proprietär, ne? Microsoft.
Ja, in dem Sinn, ja, stimmt, ist nicht offen. Damals zumindest ganz stark. Ja. Und dann sind wir ja Microsoft gefolgt für zwei und tun das ja weiterhin, indem dass wir die Serverbetriebssysteme, die Client-Betriebssysteme und natürlich auch das Visual Studio permanent erneuern. Und das gibt es jetzt auch zu ergänzen, um eben auf die Anforderungen einzugehen, die, sage ich mal, die Cloud-Nutzung, die Nutzung des Browsers als zentrales Werkzeug für Oberflächen bietet.
Jetzt haben Sie ein Projekt gestartet bei Vitron. Ist das ein zum Thema Oberflächen, ist es ein Projekt oder ist es vielmehr ein neues Denken bei Vitron?
Also in erster Linie ist die Weiterentwicklung der Vitron-Oberflächen jetzt bei mir ein Kundenprojekt. Mhm. Allerdings aufgrund der breiten Wirkung und der starken Unterstützung der IT-Kompetenzzentren. Mhm. Sie werden ja in dem Podcast auch noch meinen Kollegen Dominik Simbeck kennenlernen. Ja. Ist es natürlich mehr als ein Kundenprojekt. Mhm. Konkret geht es aber für mich um die Transformation eines erfolgreichen Warehouse-Management-Systems zu einer browserbasierten Applikation bei einem nordamerikanischen Kunden in der Gesundheitsbranche.
Warum browserbasiert? Warum wollen die Kunden das?
Letztendlich ist die Möglichkeit, browserbasierte Oberflächen anzubieten, eben allgemeingültig. Und damit ist natürlich noch mehr verbunden. Es ist eine Softwarearchitektur, die auch andere Protokolle erlaubt, die auch, sage ich mal, von der Nutzung her dann die Anwendung auf allen Endgeräten. Ich kann die Oberflächen dynamisch skalieren. Ich kann dann eben auch die entsprechenden modernen Hosting-Optionen anbieten, von On-Premise, Data Center bis Hyperscaler. Und gerade das ist, sage ich mal, heute mit einer Erwartungshaltung, einer Mandantenfähigkeit sehr, sehr relevant, auch bei Lagersoftware.
Und hat man das bei Vitron in der Vergangenheit ausgeschlossen oder hat man da sich nicht so drauf konzentriert? Hat man gesagt, hey, wir stehen für dieses gute Warehouse-Management-System, Oberflächen, zweiter Schritt?
Naja, ich würde einfach sagen, Vitron ist in Bezug der Oberflächen jetzt ein Technologiefolger, ehrlich ausgedrückt. Mhm. Das heißt, wir stehen jetzt nicht für den schnellen Wechsel von Technologien, sondern im Vordergrund steht natürlich eher der Kundennutzen, die Funktionalität. Allerdings ist das natürlich auch bei einem evolutionären Zugang notwendig, auch weil ja unsere Technologiepartnerschaften sich auch weiterentwickeln.
Das heißt, mit neuen Technologiepartnern entwickeln sich auch neue Infrastrukturen, neue Oberflächen. War das ein Schub?
Ja, mit Sicherheit. Man hat bestehende Technologiepartnerschaften ergänzt, um neue Werkzeuge, aber auch Eigenentwicklungen wurden erweitert, um diese browserbasierten Formen, Oberflächen, User Interfaces zu ermöglichen.
Wenn Sie auf den Markt schauen, Sie haben gesagt, Vitron ist jetzt nicht der Frontrunner in dem Thema. War da auch Marktdruck, dass man gesagt hat, oh, die anderen machen das auch, die Kunden fordern das ein? Wie kam es dazu?
Selbstverständlich. Es ist so, dass natürlich gerade Produkte, die neu auf den Markt kommen, die starten, natürlich entsprechende Applikationen, entsprechende Produkte anbieten mit diesen Technologien und die werden natürlich dann auch als Maßstab genommen. Ganz wichtig ist dabei, glaube ich, auch zu sehen, dass Anwender, ja, wenn sie eine Geschäftsapplikation benutzen, sehr oft von ihrer Privatnutzung der Informationstechnik ausgehen. Das heißt, war das in der Vergangenheit sozusagen der Maßstab bei den grafischen Oberflächen, die Office-Produkte vor einigen Jahrzehnten, die die Standards in der Bedienung gesetzt haben, ist es heute natürlich ganz stark die Nutzung im Internet, die Mobilapplikationen, was die Personen, die Anwender eben kennen und auch erwarten und auch dann natürlich fordern.
Wie sind Sie bei diesem Projekt vorgegangen? Wie migriert man sozusagen ein System auf eine neue Infrastruktur, eine neue Oberfläche?
Ja, in erster Linie braucht man mal eine gute technische Grundlage. Und da setzen wir natürlich auf unsere Kompetenzzentren, die erst einmal gewisse Technologien vorauswählen. Und da ist man auch Wege gegangen, die wieder, sage ich mal, nicht weiterverfolgt wurden. Es gibt ja zweierlei Wege, eben in Richtung browserbasierte Applikation bei Vitron zu kommen. Das heißt, es gibt Eigenentwicklung, eigene Entwicklungsframeworks, die, sage ich mal, für entsprechende Browsernutzung erweitert werden müssen. Mhm. Das war, sage ich mal, dringend notwendig, um die Kontinuität herzustellen. Als Beispiel möchte ich da für alle Vitron-Nutzer das MIS-Produkt eben nennen, das gerade für die Entwicklung von Zusatzformen, von Reports, von Dashboards, von Charts eben benutzt wird, dass das eben auf den verschiedenen Endgeräten eben auch möglich ist. Das ist also eine Richtung. Und dann natürlich für die Workstation-Dialoge muss man auch schauen, welche neuen Entwicklungswerkzeuge man einsetzt. Unsere Technologiepartnerschaft mit Microsoft, mit Oracle wurde da auch ergänzt durch Produkte. Da möchte ich als Beispiel eben das Produkt React von Meta nennen, das wir auch bei komplexeren eben Workstation-Dialogen einsetzen. Das ist sehr, sehr interessant, weil nämlich da wir dann auch Teams bilden können zwischen Senior-Entwicklern mit sehr großer Erfahrung, was die Geschäftsapplikation, was die Anforderungen des Kunden betrifft, aber gleichzeitig auch jungen Entwicklern, die dieses Know-how auch mitbringen von der Ausbildung, von der Privatnutzung. Und dieser Austausch in Teams, wo dieses Geschäfts-Know-how der Senior-Entwickler mit diesen jungen Kräften auch von der Universität zusammentrifft, ist also eine tolle Sache und macht die Projekte sehr, sehr hilfreich.
Das heißt, man hat bei Vitron, viel ist ja eine absolute krasse Fertigungstiefe bei Vitron, aber dass man sagt, hey, wir müssen auch über unseren Tellerrand schauen.
Selbstverständlich schauen wir auch drauf, wo man natürlich dann die Prioritäten setzt, ist eine Entscheidung, wo der meiste ROI, wo der meiste Effizienzgewinn zu holen ist. Aber natürlich sind da die Oberflächen, die Akzeptanz eine große Rolle. Ich sage mal, in der Automatisierung, wo die Oberflächen eigentlich nach hinten treten, wo ich im Idealfall über Einstellung von Konfiguration eben vermeiden will, dass es Interaktionen gibt, ist es natürlich in einem mehr manuellen Lager so, dass die Dialoge eine große Rolle spielen und ich natürlich auch Motivation und auch neue Mitarbeiter gewinnen kann. Ich sag mal, ein Unternehmen möchte ja attraktive Arbeitsplätze erbieten und da gehört da eine moderne IT-Ausstattung dazu. Wenn Mitarbeiter erleben, dass diese Applikationen auch vergleichbar sind, das, was sie im Privatleben sehen, dann wird das natürlich auch akzeptiert in Bezug auf die Zukunftsmöglichkeiten.
Und Jetzt sprechen wir über Oberflächen, das ist ja alles gut und schön, aber das ist ja nicht nur hübsch, sondern dahinter steht ja auch die Anbindung an die PLC, da muss ein neues Terminal vielleicht her, ein neues HMI, dann muss die UX gemacht werden. Das ist ja ein großer Rattenschwanz, das ist ja nicht einfach nur die Bedienoberfläche hübsch machen, oder?
Das ist natürlich erstmal richtig. Allerdings versucht man natürlich, die Kapselung dieser verschiedenen Schichten zu erreichen. Wir kommen ja aus der Client-Server-Technologie und bereits da hatte man eine starke Kapselung der Oberflächen, der Funktionen, der Datenebene. Und auch wenn das nicht immer strikt durchgehalten wurde, versucht man natürlich erstmal die Oberflächenebene zu ersetzen und womöglich eben durch entsprechendes Refactoring diese Kapselung wieder zu erreichen. Es ist natürlich so, dass im Laufe der Wartung von Softwareprodukten diese Kapselung und strikte Trennung immer wieder durchbrochen wird, einfach weil Erweiterungen sich vielleicht in einer nicht idealen Softwareschicht schneller durchführen lassen und deswegen es zu diesem Durchbrechen dieser Prinzipien kommt. Aber durch ein Refactoring kann man diese Dinge wieder herstellen und dann vor allem die Oberflächenschicht austauschen, sodass man die Transaktionen in den tieferen Schichten stabil halten will, so weit wie möglich, um eben mal dieses Asset, das man ja über die Jahrzehnte erreicht hat, eben mal weiter einzusetzen.
Das heißt, ich kann dann in Zukunft auch bei Vitron eine Individualisierung meiner Oberfläche an meine Bedürfnisse haben, ohne dass die Infrastruktur angefasst wird, oder?
Das ist, sage ich mal, das Ziel. Ich sage mal, wir hatten ja das Gespräch begonnen mit, was sind so Ziele vielleicht der Oberflächen, ja. Und da steht natürlich zu Beginn immer Klarheit, Einfachheit, Performance im Vordergrund. Ja. Aber das, was Sie jetzt ansprechen, das kommt natürlich sehr schnell. Wenn man mit der Applikation arbeitet, dann sucht man nach den Funktionsreichtum, dann sucht man nach den Konfigurationsmöglichkeiten, nach der Individualisierung. Und das macht dann eigentlich auch wieder bei der Programmierung unheimlich Aufwand aus. Aber es ist natürlich, es zahlt sich auch aus, weil ich die Oberflächen eben genau an meine Sichtweise anpassen kann. Also die Grid-Sichten, die Auswahlkriterien, die Filter, die ich setzen kann. Und dass das Ganze dann auch in der Datenbank gespeichert wird, dass ich beim nächsten Unlocken als User meine Individualisierung wiederbekomme. Das sind ganz, ganz notwendige und auch Musskriterien.
Das waren Musskriterien vom Kunden oder sagen Sie, das haben wir als Musskriterien?
Natürlich ist das vom Kunden gefordert, aber auch für unsere erfahrenen Entwickler ist das heute ein Muss, denn sie haben ja genügend Feedback erhalten auf die entsprechenden Lieferungen, die wir getätigt haben. Das heißt, das war ja auch Teil unserer grafischen Oberflächen. Von dem her gilt es nur, diese Konfigurationsmöglichkeiten auch zu übertragen in dieses neue Design, in die browserbasierten Workstation-Dialoge.
Was haben Sie persönlich in diesem Projekt gelernt? Wo haben Sie gedacht, boah, da hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir das lernen?
Ja, also diese Kapselung ist sicherlich etwas, was ich gelernt habe. Man hat natürlich geglaubt, dass man aufgrund der vielleicht intelligenten Software-Design den Austausch der Oberflächen leichter erreichen kann. Das ist aber aufgrund der Wartung, wie ich das schon erwähnt habe, nicht der Fall. Das heißt, es ist wie fast in jedem IT-Projekt, die optimistischen Abschätzungen werden in der Technologie, in der Realität dann eingeholt. Das heißt also, die strikte Kapselung existiert nicht mehr. Das führt zu erhöhten Aufwendungen in Bezug auf Zeit natürlich und Kosten. Das ist, glaube ich, eine generelle Erfahrung. Ganz wichtig, glaube ich, auch, ist die Standardisierung. Wenn ich das als zweiten Punkt nur erwähnen darf, wenn wir in Client-Server-Technologie programmiert haben, hatten wir eine klare Vorgabe. Wir hatten einen Microsoft Style Guide, an den hat man sich orientiert. Das war sozusagen auch die Homogenisierung der Oberflächen mit einem Vitron-Aussehen. Genau so etwas muss man natürlich auch im Browser erreichen. Und das lässt sich nur tun, wenn man Dinge auch wirklich definiert, festschreibt und auch vorschreibt. Ansonsten, das beginnt beim Farbschema an, bis zu den Controls. Und da hat Vitron auch investiert und, sage ich mal, auch die Entwickler mitgenommen, damit es hier zu einem Vitron-Style-Guide auch auf dieser neuen Technologie kommen kann.
Jetzt haben Sie gesagt, okay, wir sind jetzt State of the Art. Wir haben jetzt in diesem Projekt viel gelernt. Werden Oberflächeninteraktionen, HMIs, werden das Unterscheidungsmerkmale zum Kunden hin? Also sie haben tolle Technologie, OPM, RIO, alles super. Aber ist es was, wo ich am Ende der Kunden sagen kann, und wir haben aber noch eine Oberflächeninfrastruktur, die ist jetzt browserbasiert und wir denken noch den nächsten Schritt. Und das ist ein Unterscheidungsmerkmal am Markt.
Also Unterscheidungsmerkmal, ich glaube, das wäre zu weit gegriffen. Es ist ein notwendiges Kriterium bei der Auswahl.
Okay.
Und natürlich steht im Vordergrund der Output, die Performance der Gesamtanlage, des Systems. Aber natürlich gehört die Software dazu und die Software, die muss sich auch weiterentwickeln. Ansonsten kann sie jetzt ein zukunftsorientiertes System, sage ich mal, von Benutzern unterstützt werden.
Mhm.
Also es ist ein Teil dieser Entscheidung, aber ich würde sie nicht als Unique Selling Point bezeichnen wollen.
Aber hat die Bedeutung in der Vergangenheit zugenommen, weil man gesagt hat, okay, wir haben angelernte Kräfte in der Logistik, wir müssen die Leute schnell in die Prozesse bringen, wir müssen Informationen clustern, besser darstellen. Die Bedeutung an das Thema Oberfläche hat sich komplett verändert?
Ja, das ist sicherlich so. Wobei man jetzt schon unterscheiden muss, sprechen wir über Automatisierung, sprechen wir über manuelle Lager, um die Extreme jetzt mal zu nehmen. In einem manuellen Lager, sagen wir mal, dass Sie vielleicht da outsourcen wollen, wo Sie Zeitarbeit auch nutzen, um entsprechende Peaks abzudecken, wo Sie im Extremfall vielleicht Saisonarbeit haben, ja, weil Sie jetzt in meiner Tätigkeit im Bereich der Wellpappe ja, die landwirtschaftlichen Ernten unterstützen müssen von verderblichen Früchten. Da hat es eine riesen Bedeutung, weil die Zeit ja nicht mehr existiert, die Benutzer tief einzuarbeiten, ja, sondern es muss, wie man sagt, suggestiv, eigentlich auch ohne Dokumentation, zumindest in den ausführenden RF-Produkten gelingen. Da würde ich das definitiv unterstützen. Einschränkungen stark bei der Automatisierung.
Wenn wir nach in die Zukunft blicken, Herr Dr. Bauer. Jetzt sprechen wir heute über Oberflächen. Oberflächen verändern sich. Wir sprechen auch über Voice Interfaces in vielleicht naher Zukunft, wie auch immer. Wohin entwickeln sich Oberflächen?
Ja, alle diese Channels, die Sie jetzt genannt haben, wird es geben. Es wird zu einer Vielfalt kommen aus meiner Sicht. Ja, das liegt ja daran, wie gearbeitet wird, ob ich jetzt, sage ich mal, in einem Leitstand bin, ob ich die Planung von Kommissionierwellen vornehme oder ob ich vor Ort direkt arbeite. Das heißt, wir werden aus meiner Sicht die gesamte Breite dieser entsprechenden Möglichkeiten anbieten müssen, weil jeder dieser Angebote ja einen speziellen Nutzen hat und auf die Tätigkeit angepasst ist.
Und was bedeutet das für Ihr Team, dieses Projektteam? Ist das jetzt fest etabliert und arbeitet kontinuierlich an Oberflächen weiter? Oder wie schaut das aus?
Also für uns ist es jetzt sehr wichtig, dass wir in den Bereich Softwarepflege hineinkommen. Das heißt also Kundenprojekte mit den entsprechenden typischen Ablauf vom Kickoff bis zum Ramp-up, dass man das dann nach einer Abnahme eben ergänzt durch eine Softwarepflege. Das heißt, die Abnahme ist nicht das Ende des Projektes, sondern die Abnahme ist der Start in eine Softwarepflegevereinbarung, wo ich in einer Roadmap den Kunden auch Erweiterungspakete anbiete, in dem dann die Oberflächen weiterentwickelt werden, wo Funktionserweiterungen hinzukommen. Und die Bereitschaft unserer Kunden, in diese Softwarepflege auch zu investieren, weil sie eine Software als ein andauerndes Verbesserungsprojekt zu sehen, die wächst und dann können wir auch unsere Teams länger zusammenhalten, die Bedeutung der Kompetenzzentren steigt. Das heißt, wir wollen eigentlich den Weg gehen, die entsprechenden Supportverträge auch zu ergänzen und das gibt es in bestimmten Bereichen und Produkten von Vitrum ja bereits in Softwarepflegebereiche hineinzunehmen.
Das heißt, da entsteht ein ganz neues Aufgabenfeld für Viton.
Es ist ein neues Aufgabenfeld, es ist auch ein neuer Umsatz. Das heißt, es ist jetzt etwas, was wir dann freiwillig tun. Und da verändert sich natürlich für uns auch sehr stark die Verantwortung, da wir ja auch dem Kunden erklären müssen, was er für diese Softwarepflegegebühren bekommt.
Mhm, genau.
Das heißt, man muss ankündigen, was man anstrebt. Man muss einen Prozess haben, die Anforderungen des Kunden sozusagen zu konsolidieren. Was möchte er denn bekommen? Ja, und das ist etwas, was auch Ressourcen mit hoher Qualifikation erfordert, aber auch Kontinuität sichert und nicht nur Projektsprints. Das heißt, es wird neben diesen Projektgruppen, die wirklich Projekte zu Ende denken, ausführen, zur Abnahme bringen, auch Gruppen geben in unseren Kompetenzzentren, die sich dieser Softwarepflege kontinuierlich widmen.
Sie haben gerade Kompetenzen angesprochen. Was suchen Sie für Mitarbeiter in dem Bereich?
Ja, in idealer Weise wollen wir natürlich den Full-Stack-Entwickler haben.
Ja. Ja,
den,
ja,
okay. Ich sag mal, ja. Wir setzen nicht so stark darauf, reine Webentwickler zu bekommen, weil wir damit sehen, dass wir eine sehr starke Spezialisierung bekommen. Mhm. Natürlich jetzt am Anfang dieser Situation ist es notwendig, dass wir auf Webentwickler setzen, um auch dieses Know-how in die Gruppen zu bekommen. Mhm. Aber das Ziel ist es, eben Full-Stack-Entwickler zu haben, die, sage ich mal, für ihre Oberflächen auch entsprechende Datenbankprozeduren schreiben können, um diese zu bekommen, um ganz einfach durchgängig Entwickler zu haben, die den Prozess verstehen. Mhm. Das ist für uns sehr wichtig. Ansonsten verliert man aus unserer Sicht den Kontakt zur Branche, zum Kunden und man wird zu stark technologieorientiert.
Ich glaube, dass das auch dieses Thema, dass Sie sich diesem Thema jetzt widmen, das ist ja auch ein Riesenhebel, um diese Leute zu gewinnen, weil wenn Sie immer nur die Oldschool-Solutions machen, jetzt mal despektierlich gesprochen, dann kommt ja auch keiner, hat ja keiner Lust mehr drauf. Ja, die Leute sind in anderen Bereichen unterwegs, sind anders qualifiziert, oder sehe ich das falsch?
Natürlich ist das auch attraktiv. Ja. Ich sage mal, das ist wie die Einführung eines Homeoffice, ist natürlich auch die Technologieplattform entscheidend bei der Auswahl des Arbeitgebers.
Ja.
Ich habe ja gewisse Vorstellungen, mit welchen Technologien ich arbeiten möchte. Und wenn ein Unternehmen diesen Änderungen folgt, ist es natürlich auch ein attraktiver Arbeitgeber.
Ja.
Das ist in der Tat so. Das merkt man aber bei den Einstellungen. Aber wie gesagt, wir wollen nicht nur auf die Oberfläche setzen, sondern es ist uns auch wichtig, dass die Entwickler verstehen, was der gesamte Prozess wirklich dem Kunden an Nutzen bringt.
Sehr spannend. Wir drücken Ihnen dafür die Daumen, Herr Dr. Bauer. Schöne Grüße nach Parkstein.
Danke, Herr Weber.
So, und wir wechseln jetzt von dem Thema Infrastruktur mit Stefan Bauer zu Dominik Simbeck, der uns mehr über die dann UX-Strategie von Vitron berichten wird. Hallo Herr Simbeck, willkommen im Podcast.
Hallo Herr Bieber, grüße Sie.
Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, aber für alle die Sie noch nicht kennen, stellen Sie sich doch ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wer sind Sie und was machen Sie bei Vitron?
Natürlich, sehr gerne. Also mein Name ist Dominik Simbeck, ich bin mittlerweile seit ungefähr 16 Jahren bei Vitron.
Wow.
Bin ein, ja, ich würde sagen, echtes Vitron-Eigengewächs. Also habe hier meine Ausbildung gemacht zum Softwareentwickler, war dann viele Jahre an verschiedensten Inbetriebnahmen weltweit beteiligt, immer mit dem Fokus ein bisschen auf das Thema Benutzeroberflächen. Mhm. Habe da viele projektspezifische Anpassungen gemacht, die Hochläufe begleitet. Bin dadurch, durch die steigende Erfahrung, würde ich sagen, mehr und mehr in das Thema Standardisierung reingerutscht, also zu schauen, wie halten wir bestimmte Dinge gleich, wie machen wir bestimmte Dinge effektiver, und bin eigentlich über diesen Weg dann tatsächlich in die KC-Leiterposition gerutscht.
Mhm.
Bin da jetzt ja seit einigen Jahren auch schon tätig. Und ja, entwickle da mit meiner ungefähr 50-köpfigen Mannschaft an allen Themen rund um Benutzeroberflächen, neue Technologien, Basistechnologien, und schau, dass wir da eine gewisse Standardisierung und einen schönen neuen Way to go reinkriegen.
Also Sie machen es einfach hübsch, oder was?
Wir machen es nicht, wir machen es auch hübsch, wir wollen es aber natürlich auch effektiv machen.
Womit haben Sie bei Vitron angefangen und warum macht Ihnen das auch noch nach 16 Jahren so viel Spaß?
Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr kurzweilig bei uns, muss ich sagen. Normalerweise stellt man sich, glaube ich, den klassischen Softwareentwicklerjob immer ein bisschen langweilig vor, den ganzen Tag vorm Computer sitzen und da irgendwie reintippen und so. Aber dadurch, dass wir im Projektgeschäft arbeiten, ist es zum einen sehr, sehr kurzweilig. Man ist auf der ganzen Welt unterwegs, wenn man das möchte. Man hat täglich mit neuen Herausforderungen zu kämpfen. Du weißt morgens eigentlich nicht, was dich heute erwartet, ob heute wieder irgendwas ist bei einem Projekt, wo man kurzfristig was machen muss. Also es ist ein sehr, sehr interessanter Job. Unser Produkt ist ja mega cool, würde ich sagen, was wir hier produzieren. Und schlussendlich muss man sagen, ist es auch für mich als Techniker sehr, sehr reizvoll, weil man mit vielen Technologien zu tun hat und weil man auch mit aktuellen Technologien zu tun hat. Also es dreht sich zwar ein bisschen um UX heute, aber natürlich sind sowas wie webbasierte Technologien und Microservices und Cloud und KI und so weiter, also alles, wo wir aktiv dran arbeiten momentan, ist gerade für junge Softwareentwickler, die jetzt vielleicht von der Uni kommen, frisch ausstudiert haben, natürlich ein sehr, sehr reizvoller Bereich.
Okay, wir hatten ja schon mal einen Podcast. Damals war der Aufhänger bei den Kollegen von Mikro. Was hat sich seitdem verändert?
Naja, ich würde sagen, wir sind alle gute 3 Jahre älter geworden. Natürlich ist Witron und auch unser WMS gute 3 Jahre älter geworden. Also es gibt natürlich Witron global einige neue Innovationen, neue Kommissioniersysteme, aber einer der wichtigsten Pfeiler in den letzten 3 Jahren war tatsächlich die Migration unserer Benutzeroberflächen in webbasierte Technologien. Unter Anwendung unseres UX-Prozesses, den wir damals vor 3 Jahren ja schon kurz beleuchtet haben, da standen wir ganz am Anfang der Reise. Und mittlerweile hat sich das Thema natürlich extrem weiterentwickelt. Wir haben sehr, sehr viel gelernt. Und ich würde sagen, der Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, ist natürlich ein gänzlich anderer. Also wir sind ein bisschen weg von diesem erste Erfahrungen sammeln, darauf zu warten, erste Prototypen fertig zu haben, die dann in einem produktiven Umfeld zu testen. Also mittlerweile sind wir da wirklich viel, viel weiter, haben ein sehr gutes Gefühl, haben den UX-Prozess, so wie er ist, wirklich ausoptimiert. Und auch das ganze Thema User Experience in der IT und bei Witron allgemein spielt jetzt mittlerweile eine ganz andere Rolle, als das, würde ich sagen, vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren noch der Fall war.
Wie sieht denn dieser UX-Prozess jetzt aus? Was ist denn eigentlich ein UX-Prozess und wofür brauche ich einen UX-Prozess?
Also bei uns ist es tatsächlich so, der Witron UX-Prozess basiert auf einem klassischen Design-Thinking-Prozess. Das Ziel, das man damit verfolgt, ist eigentlich, sich erst einmal ganz bewusst von der Benutzeroberfläche oder von der grafischen Ausgestaltung eines Prozesses zu verabschieden und sich auf eine eher theoretische Ebene zu begeben, würde ich sagen. Also man modelliert dann wirklich diese Teilprozesse, die eine bestimmte UI abbilden soll, einmal runter in einem beliebigen Prozessmanagement-Tool, wie zum Beispiel Visio und was es alles gibt. Sucht dann basierend auf dieser Modellierung, gibt es Wiederholungen in den Prozessen? Kann ich den Gesamtprozess optimieren? Kann ich vielleicht sogar Teile wegrationalisieren, weil ich das an anderer Stelle schon habe? Kann ich bestimmte Dinge zusammenfassen? Also ich beschäftige mich wirklich sehr, sehr stark mit dem theoretischen Prozess, optimiere den und baue dann basierend auf diesem optimierten Prozess eine neue Oberfläche.
Das heißt, ich schaue mir an, was der Mitarbeiter in dem Prozess tut, was die Technik leistet, oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder spielen Sie den Materialfluss durch? Wie, erklären Sie es mir ein bisschen.
Kommt, denke ich, jetzt ganz drauf an, von was wir konkret sprechen. Also die Basis ist immer entweder eine bestehende Oberfläche, wie jetzt in unserem konkreten Projekt, die wir da migriert haben, oder es ist eine Anforderung für zum Beispiel ein neues PIC-System, irgendeine Innovation, die wir hier bei Witron bauen. Und dann geht es tatsächlich darum, zusammen mit den Anwendern, die ich später habe, und mit meinen Stakeholdern in Iterationen diesen Prozess zu optimieren. Das heißt, wenn ich mich da auf so eine sehr theoretische Ebene begebe mit den Prozessen, dann fängt nicht der Softwareentwickler auf Basis von einem Visio an, einen Dialog zu entwickeln, sondern ich gehe dann wirklich über einen klassischen Wireframe, wo ich sage, da kann ich eine Bedienung simulieren, aber ich beschäftige mich noch nicht so wirklich mit der Optik und iteriere da immer wieder mit meinen späteren Anwendern durch und sage, hey, kannst du dir das so vorstellen? Passt es zu deinem Arbeitsalltag? Was würdest du anders machen? Was würdest du besser machen? Und irgendwann, wenn ich sage, ja, der Prozess fühlt sich gut an, meine Anwender sind zufrieden, dann bauen wir daraus einen echten UI-Prototypen auf Basis von unserem Designsystem, wo wir die ganzen Richtlinien dokumentiert haben. Da drehe ich wieder meine Schleifen. Also das kann man natürlich bewusst komplex machen. Das war übrigens auch eine der großen Herausforderungen, die wir hatten, da ein Mittelmaß zu finden zwischen einer wirklich sehr, sehr guten User Experience, ohne Gefahr zu laufen, dass wir uns da im Detail verrennen.
Also Komplexität reduzieren?
Genau. Irgendwann muss man natürlich auch mal fertig werden.
Ja.
Und ja, dieser fertige UI-Prototyp wird dann übergeben an die Softwareentwicklung und dann entsteht eigentlich erst die wirkliche Software.
Jetzt lassen Sie uns doch mal, Sie haben es beim nordamerikanischen Kunden, das so ein erstes oder das Aufschlagsprojekt gewesen, würde ich es nennen. Wie sind Sie und Ihr Team da vorgegangen? Dahin gefahren, mit den Leuten gesprochen, beobachtet, Interviews geführt? Können Sie mir ein bisschen was dazu erzählen?
Genau so sieht es im Endeffekt aus. Also wir haben natürlich da nicht nur mit diesem einen Kunden gesprochen, sondern
kam das eigentlich vom Kunden, dass er gesagt hat, wir kommen nicht zurecht, oder war das eher so, wir müssen was tun an der Software?
Nee, interessanterweise ist der Aufhänger wirklich ein technologischer gewesen.
Okay.
Also wir haben sehr stark gemerkt, dass der Markt in Richtung der webbasierten Technologien drückt, dass wir da irgendwo weiterkommen müssen. Und haben dann ganz bewusst entschieden, wenn wir wirklich jetzt diese technologische Migration durchziehen und dadurch im Endeffekt Software neu schreiben müssen, dann lasst uns doch gleich die Bedienung auch optimieren. Und das ist was wir in der Vergangenheit bei der letzten technischen Migration versäumt haben und im Prinzip bei vielen Kunden dann gebüßt haben, weil die Oberflächen immer komplexer und komplexer wurden. Dadurch, dass wir ja immer von den Entwicklern eigentlich die Designs bekommen haben, in Anführungszeichen. Und das hat eben dazu geführt, dass das Ganze wahnsinnig komplex wurde. Und deswegen haben wir jetzt bei dieser technischen Migration gesagt, hey, wir gehen jetzt her, etablieren einen UX-Prozess und designen das bewusst neu und sind dann wirklich zu Bestandskunden gegangen in den verschiedensten Ländern und haben die ganz konkret gefragt, was sind denn heute eure Painpoints in bestimmten Ecken der Anlage?
Was kam da so?
Ja, da kommt interessanterweise sehr viel in Richtung Datenpflege. Also das war einer der Hauptpunkte, so Stammdaten und Einstellungen, Artikelerfassungen, also im Prinzip die wenigen manuellen Eingriffe, die ich in diesem automatisierten System machen muss. Da muss man schauen, dass man die möglichst gut automatisiert und optimiert und der Prozess für den Mitarbeiter so einfach wie möglich ist. Weil Sie müssen sich vorstellen, es gibt wahnsinnig viele Attribute und Eigenschaften, die wir auf unseren Produktstammdaten setzen können. Aber nur ganz, ganz wenige sind wirklich nötig bzw. müssen von einem Mitarbeiter gesetzt werden. Beim Rest greift sehr oft der Automatismus. Und es war in der Vergangenheit eben zum Beispiel eine große Oberfläche, in der ich viele, viele Eigenschaften einstellen musste. Und das haben wir bewusst jetzt entzerrt in einem Art Wizard. Also kann man sich so ähnlich vorstellen wie der klassische Tonertausch am Drucker, wo mich der Drucker selbst dann auch durch den Prozess des Tonerwechsels durchleitet. Und so haben wir zum Beispiel dieses Stammdatenumfeld optimiert. Und das wurde sehr, sehr positiv angenommen. Jetzt auch bei unserem nordamerikanischen Kunden. Die haben ja schon eine Anlage auch in Nordamerika und können deswegen mit ihrem Personal sehr, sehr gut vergleichen zwischen der, ich nenne es mal, Bestandswelt und der neuen Welt. Und die haben da auch schon sehr, sehr positives Feedback gegeben, dass das eigentlich genau die Flughöhe ist, die sie sich für ihre Mitarbeiter vorstellen.
Das heißt, lassen Sie uns nochmal in das Logistikzentrum in Nordamerika gehen. Sie kommen dahin. Wie gehen Sie dann vor? Also Sie sagen, okay, der Kunde sagt, das sind meine Pain Points. Ist das dann, ich muss mich komplett reindenken in den Mitarbeiter von dem Kunden? Ich muss ein Interview mit dem führen. Ich muss mit mehreren Leuten Interviews führen. Wie gehen Sie da vor?
Genau, das ist eben genau Bestandteil von diesem User Experience Prozess und auch der Unterschied zu früher, dass wir jetzt da ganz bewusst dann Leute zum Kunden hinschicken, die keine Softwareentwickler sind.
Ah, wer kommt dann da?
Unser UX-Team.
Okay.
Also wirklich unser UX-Team, die zwar das logistische Verständnis haben und wissen, was Vitron macht und welche Prozesse in so einem Lager ablaufen, die aber ganz bewusst die technischen Hintergründe nicht kennen. Und die schauen sich dann an, wie arbeitet der Mitarbeiter heute mit der Oberfläche, und denen fällt dann von ganz von selbst wie einem, ich nenne es mal, normalen Anwender auf, oh, da muss ich jetzt ganz schön viele Buttons klicken und da sind ganz schön viele Felder, die ich eh nicht ausfülle. Und die gehen dann bewusst auch auf solche Punkte ein. Da gibt es bestimmte Fragetechniken, die haben bestimmte Feedbackbögen dabei. Und die stellen sich auch durchaus mal nur eine Stunde hin und beobachten da die Mitarbeiter und schauen, wo klicken die genau, wo suchen sie dann vielleicht, wo entstehen Fehler, wo haben wir potenzielle Fehlbedienungen oder ein Risiko für Fehlbedienungen, die dann später wieder Probleme in der Anlage machen können. Und so startet man eigentlich diesen ganzen UX-Prozess, weil genau das fließt dann in die Optimierung des Prozesses mit ein.
Das heißt, es ist so wie es jetzt für mich anhört, ein großer Aufwand, den sie betreiben. Könnte man von einer UX-Offensive da bei Witron reden, dass man sagt, wir nehmen da jetzt auch wirklich Geld in die Hand, weil das Thema brennt bei unseren Kunden?
Absolut, absolut. Also UX ist aufwendig und UX kostet natürlich auch Geld, das muss man auch ganz klar sagen. Ist aber wirklich schlussendlich so, dass man sagen muss, der Aufwand lohnt sich. Also es hat wahnsinnig viele Vorteile für Witron, es hat aber auch wahnsinnig viele Vorteile für unsere Kunden, diese UX-Initiative.
Prozessstabilität etc.
Genau, es ist natürlich erst einmal Invest, das ist ganz klar, aber wenn ich mir langfristig dadurch, ja ich sag mal Supportanfragen spare, weniger Servicepersonal vor Ort vielleicht brauche, weil die Prozesse effektiver werden oder mir sogar Hardwarekosten sparen kann, weil ich langfristig sage, hey, bestimmte Visualisierungen, die entkoppel ich bewusst von einem klassischen Film-Client, die spanne ich auf ein Tablet und drücke dem Mitarbeiter ein Tablet in die Hand, dann spare ich mir vielleicht schon wieder 50 PCs in der Anlage. Mhm. Also solche Sachen, die sind natürlich jetzt erstmal nicht unmittelbar messbar, ist aber was langfristig dann Flexibilität und durchaus auch eine Kostenersparnis wiederbringt. Also die Initiative lohnt definitiv.
Wenn Sie mal zurückblicken auf den UX-Prozess bei dem Kunden, den Sie in Nordamerika haben, was tat da besonders weh und was geht Ihnen und Ihrem Team leicht von der Hand?
Ja, also das Erste, was wir tatsächlich gelernt haben, glaube ich, ist, dass User Experience in einem Lager oder in einem Enterprise-Umfeld in der Industrie ganz was anderes ist wie User Experience im Consumer-Markt. Mhm. Also wir haben uns ganz am Anfang natürlich auch Input geholt, haben geschaut, was gibt es vielleicht schon für fertige UX-Libraries und Prozesse, also sowas wie Material UI von Google und so weiter. Da kann man schon bestimmte Best Practices ableiten, sowas wie Menüführung und solche Dinge, weil es die Leute eben aus dem privaten Umfeld von ihren Smartphones und Tablets gewohnt sind. Aber bestimmte Sachen kann man einfach eben auch nicht übernehmen, beziehungsweise muss man anpassen. Vieles ist in unserem Umfeld eben sehr, sehr stark auf Funktion getrimmt, würde ich mal sagen. Also ich sag bloß Touchpulte bei minus 26 Grad in der DK-Anlage, wenn ich da mit Handschuhen drauf muss die Oberfläche anders designt sein, als es auf einem klassischen Tablet ist. Ja. Auch sowas wie Farbgestaltung, wenn ich sage, ich bin ja dann trotzdem in reinem Neonlicht in der Anlage, habe vielleicht mal alte oder schlechte Bildschirme, ich meine, die Hardware wird über die Jahre auch älter, die kriegen Pixelfehler und so weiter, also ich brauche stärkere Kontraste vielleicht. Mhm. Und das unterscheidet das ganze Usability- und auch UX-Thema ein bisschen vom Consumer-Markt. Also da muss man einen Mittelweg finden. Das war ein großes Learning, das wir hatten.
Haben Sie am Anfang, waren Sie dazu zu euphorisch und gesagt, jetzt machen wir alles wie Apple? So?
Nee, also es war uns schon durchaus klar, dass unsere Anlage kein iPhone ist.
Ja.
Wir wollten aber natürlich sehr wohl auch irgendwo dahin, dass sich eine Person wiederfindet in unserer Anwendung. Also ich habe es gerade schon erwähnt, die meisten haben zu Hause vielleicht gar kein PC mehr, sondern nur noch Tablets und Smartphones. Die sind die Burger-Menüs gewohnt, die sind bestimmte Touch-Gesten und Wischgesten gewohnt. Also gerade was Touch-Bedienung angeht, wollte man da natürlich schon in eine bestimmte Richtung und sind vielleicht am Anfang tatsächlich ein bisschen zu sehr in eine bestimmte Richtung gesteuert. Okay. Haben wir relativ schnell gelernt, mussten wir nachsteuern, ist aber tatsächlich was extrem wichtig ist, dass man da entsprechend nachsteuert.
Und was ging leicht von der Hand? Wo haben Sie gesagt, da haben wir gar kein Thema gehabt, das lief wie geschmiert?
Also was man als sehr, sehr positiv rausheben muss, war die ganze Zusammenarbeit mit unseren Kunden und mit den Serviceteams. Mhm. Also wir hatten uns wirklich vorgestellt, dass es schwieriger wird, da ja vernünftiges Feedback rauszubekommen.
Ah, okay.
War aber tatsächlich so, dass sich sowohl Kunden als auch unsere Serviceteams da sehr, sehr gerne Zeit genommen haben. Die haben bestimmte Painpoints Stand heute, die arbeiten jeden Tag damit und die waren wirklich sehr, sehr dankbar, dass jetzt auch hier, ich sag mal, Pack Stein mal kommt und fragt, hey, lass uns mal zusammensetzen. Wir wollen eine neue Generation an Oberflächen für euch bauen. Sagt uns doch mal, wo kommt ihr heute gut zurecht, wo kommt ihr vielleicht schlecht zurecht? Und es ging wirklich sehr, sehr, sehr konstruktiv ab. Also da gab es kein böses Blut und kein Geschimpfe, sondern das wurde durch die Bank positiv angenommen. Die haben sich alle Zeit genommen und es waren wirklich sehr, sehr positive Diskussionen.
Jetzt haben Sie ja gesagt, wir bauen für euch jetzt neue Oberflächen so. Ne? Also UX-Prozess vorgeschaltet und dann bauen wir neue Oberflächen. Sind Sie jetzt in einem ewigen Prozess, immer wieder neue Oberflächen zu bauen? Weil Sie wollen ja jetzt einen Anschluss nicht verlieren sozusagen an die Entwicklung. Ist dann Ihr Team jetzt immer daran zu schauen, was gibt's für neue Bedienkonzepte, was sind die Themen gerade bei den Kollegen in Spanien, was sind die Kollegen vielleicht in England, was machen die Kollegen in Deutschland, was sagen die Teams in Nordamerika, dass sie immer wieder neue Oberflächen bauen, oder ist es so modular durch die Webvisualisierung und HTML, dass es jetzt viel einfacher von der Hand geht?
Letzteres, also es geht tatsächlich leichter von der Hand. Man muss sagen, das UX-Thema ist keine einmalige Aufgabe, sondern wirklich ein kontinuierlicher Prozess, der hört niemals auf. Mhm. Wir müssen sicherstellen, dass unser Produkt immer auf dem neuesten Stand bleibt, sowohl technologisch natürlich auf dem neuesten Stand bleibt, als auch funktionell auf dem neuesten Stand bleibt. Also Anforderungen ändern sich, es gibt vielleicht neue Innovationen von Witron, das Kundengeschäft ändert sich. Also da müssen wir wirklich fortwährend dranbleiben und immer wieder gegensteuern. Und deswegen ist das UX-Thema jetzt auch ja Bestandteil der Produktentwicklung. Also es ist kein, wie soll ich sagen, es ist kein ergänzendes Element mehr, sondern es ist im Endeffekt die treibende Kraft, die hinter der UI-Entwicklung steht.
Aber das ist schon ein Umdenken in einem Unternehmen, oder?
Da muss man massiv umdenken tatsächlich. UIs waren bei Witron in der Vergangenheit immer ein bisschen so das Nebenprodukt, sage ich mal, weil wir ja sehr viel automatisieren und naja, die paar Oberflächen und so weiter.
Da müsst ihr schon irgendwie durchklicken, ne?
Genau, ja. Genau. Aber Benutzeroberflächen sind in jetzt mittlerweile, nachdem wir umgedacht haben, wirklich halt die zentrale Schnittstelle zur Bedienung von einer hochkomplexen Maschine im Endeffekt. Mhm. Also ich steuere im Endeffekt diese hochkomplexe Anlage mit diesen UIs und brauche da wirklich eine optimierte Bedienung, aber auch eine, ich nenne es mal Fail-Safe-Funktion. Also ich muss wirklich auch über die Oberflächen sicherstellen, dass mir da in dem Lager nichts kaputt geht.
Wie messen Sie und Ihr Team eigentlich den Erfolg einer Oberfläche?
Das sind, würde ich sagen, zwei große Standbeine in Anführungszeichen. Zum einen natürlich ist das auch immer vom subjektiven Feedback abhängig. Wir befragen unsere Nutzer, gerade jetzt bei unserer ersten Zeit in Nordamerika, holen uns da Feedback ein. Natürlich ist es auch ein bisschen, kann man das auch ein bisschen beobachten, wie schnell verbreitet sich das Ganze, also wie geht die Adaption bei unseren Nutzern vonstatten? Weichen die auf irgendwas Altes aus oder machen die auf einmal wieder Auswertungen im Excel oder arbeiten die wirklich gern mit den neuen Oberflächen? Verbreitet sich das auch dann beim Kunden, ohne dass wir das jedem sagen, dass er das jetzt nehmen muss? Also oftmals ist es wirklich auch sowas, wo man sagt, einfach mal beobachten, durch diese Anlage durchgehen, durch die Büros durchgehen, mit den Leuten sprechen, dann kommt schon Feedback. Also die sind da oftmals sehr, sehr ehrlich. Natürlich kann man aber auch bestimmte Mechanismen etablieren, die das zum Teil automatisieren können. Also da sind wir gerade ganz aktiv dran, sowas wie eine automatisierte Fehlerquotenbestimmung. Dass ich sage, mach mal ein Beispiel, wenn ich am Wareneingang einen neuen Artikel erfassen muss und der Benutzer klickt sich durch diese Oberfläche durch und ich weiß, eine halbe Stunde drauf steht mir eine Palette mit genau diesem Artikel mit Störung an meinem Depalettierer. Dann kann ich davon ausgehen, wenn bestimmte Attribute in einer bestimmten Reihenfolge gesetzt sind, dass es eine Fehlbedienung war. Und dann muss ich eigentlich schon wieder schauen, okay, was hat dazu geführt, dass der Benutzer überhaupt falsche Eingaben machen konnte? Also was passt da nicht? Ist das ein menschliches Versagen gewesen oder ist das was, wo wir in der Oberfläche nochmal gegensteuern können? Also solche Dinge kann man dann automatisieren. Und man kann natürlich auch messen, wie lange braucht jemand für einen bestimmten Task. Also wie lange hat früher jemand gebraucht, so einen Artikel zu erfassen und wie lange braucht er heute mit der neuen Oberfläche? Und das kann man dann wirklich beliebig ausschmücken oder ausdetaillieren, kann das dann mit User Journeys machen, wo man wirklich sagt, man zeichnet bestimmte Arbeitsabläufe unserer Benutzer auf und merkt dann, hey, in diesem einen Arbeitsschritt ist er länger stehen geblieben und hat irgendwie rumgeklickt und wusste nicht so recht, was er macht, dann kann man da gezielt nachoptimieren. Also das kann man sehr, sehr detailliert dann vorantreiben und dann auch messen, wie gut die
Qualität ist. Also kann man sagen, spart Zeit, ja, ein guter UX-Prozess, spart Zeit, schafft Prozessstabilität und spart Geld?
Absolut, absolut, so kann man das beschreiben. Und macht vielleicht tatsächlich auch beim Kunden Arbeitsplätze attraktiv. Also auch das ist was, wo man sagt, hey, wenn unsere Benutzer da Spaß dabei haben, das zu bedienen, dann macht es vielleicht durchaus auch deren Arbeitsplätze attraktiv, weil meine Arbeitskräfte sind heutzutage eh schwer zu finden.
Jetzt haben wir so fantastische Sachen wie LLMs und ChatGPT und diese ganzen Chatbots. Ist das ein Thema, wo Sie sagen, na, heute nicht, aber wir können uns das schon vorstellen, dass wir irgendwann Interaktion mit der Maschine haben?
Ja, kann ich mir längerfristig durchaus vorstellen. Stand heute, glaube ich, ist einfach, wie soll ich sagen, zu viel Domänenwissen nötig, dass diese Systeme einfach nicht haben können. Wenn man da in Richtung ganz allgemein KI-Funktionen spricht, dann sehe ich es eher an anderen Ecken, diesen Anlagen, und jetzt nicht primär in Richtung von irgendwelchen Chatbots.
Okay, also kein User-Interface über eine KI gelöst.
Wie gesagt, sehe ich Stand heute nicht. Wohin die Reise geht, wird man sehen. Wir haben aber tatsächlich nicht allzu viel so freie Fragestellungen, wie ich sie vielleicht für einen Chatbot brauchen würde. Wenn, dann sieht man sowas längerfristig eher im Bereich von kontextsensitiven Hilfe zum Beispiel. Genau. Ja. Ich sage, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Und ich tippe dann rein, ich weiß gerade nicht weiter, was soll ich in das Feld reinschreiben? Also sowas in Richtung Unterstützung, ja. In Richtung Steuerung der Anlage sehe ich's weniger.
Herr Simbeck, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in den UX-Prozess von Witron, der nicht aufhört, der immer weitergeht. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich auch für die Zeit.